Ja, also wir hatten ja gestern noch Abend dieses Gebet und da habe ich auch so gebetet oder gefragt, ob Gott irgendwas hat oder auf jeden Fall, ich lese auch gerade ein Buch über Prophetie, deswegen habe ich auch schon öfters mal gefragt. Und ich hatte auf jeden Fall so drei Bilder und das erste war so dieses Raumschiff Enterprise, wenn ich da noch dran erinnern kann. Und zwar so wie wenn die da in dieser Führungszentrale, der Steuerzentrale irgendwie eine neue Mission haben oder irgendwie eine neue Vision oder sowas. Und dann sieht man, dass danach das Schiff so stehen und auf einmal zischt das so los. Und irgendwie für mich war es so, dass Gott mich und auch uns hier als Gemeinde auf eine neue Reise schicken möchte. Und dann das nächste war, dass ich dann so einen Goldfisch einfach gesehen habe im Glas, der sich nicht bewegt hat. Und ich war auch erst unsicher, was das war. Und dann kam mir so der Gedanke, oder Gott hat so zu mir gesagt, so dass dass wir irgendwie so neue Gewässer sein sollen. Nicht nur in dem unserem Glas immer so schwimmen sollen, wo man sich nicht bewegen soll, sondern so darüber hinaus. Und das dritte war eine Ritterrüstung. Und ja, da habe ich so den Gedanken zu gehabt, dass wir auch bereit sein sollen, zu kämpfen, Land einzunehmen und also wirklich auch vielleicht mal etwas erkämpfen müssen dabei, um neues Gebiet und auf unserer Reise zu sein. Okay, das waren so meine Eindrücke.
So möchte ich die Zeit vielleicht nutzen, um einfach, also ich hatte mal gelesen oder gehört oder so, dass John Wimber, der Storch hatte den gestern auch schon mal genannt, den Gründer von den Vineyard-Bewegung, dass der irgendwie auch irgendwie so für 1000 Leute irgendwie gebetet hatte und da ist irgendwie nichts passiert. Und irgendwann hat das dann mal eingesetzt. So, und das fand ich eigentlich sehr ermutigend, irgendwie, dass er ja trotzdem irgendwie weitergemacht hat. Und es war für mich auch irgendwie weiter, ein Grund auch immer weiterzumachen, so für Leute zu beten, die krank sind, auch wenn erstmal nichts passiert. Aber ich habe einfach auch schon oft erlebt, dass eben was passiert ist, dass Leute irgendwie mit Gelenkschmerzen oder ich weiß nicht, ich habe das einfach immer recht natürlich irgendwie behandelt, so zu beten, wenn was dran ist, weil auch einfach aus der Tatsache heraus, dass es irgendwie nicht mein Ding ist, dass die Leute gesund werden, sondern eben Gottes Ding.
Wir hatten noch für eins Platz. Ah, der Mann mit dem weitesten Weg heute. Aber die hören ja sowieso nicht zu.
Ja. Also bei mir wollte ich vielleicht noch mal kurz erwähnen, so dass ich halt auch Heilung erfahren habe, so von Jesus, wo ich mich bekehrt habe. Weil ich eine lange Zeit hatte so Probleme oder Zwänge gehabt, so wo ich versucht habe, einen Halt zu finden, aber da war kein Halt zu finden, so. Auch in Mottos habe ich immer versucht, Halt zu finden, so, die ich mir selber aufgesagt habe, weil ich schon manchmal auch Probleme hatte, mit meinen Mitmenschen klarzukommen. Aber ja, ich glaube, das ist halt hier auch ein super idealer Platz in der Gemeinde halt, weil man hier auch viel Gemeinschaft hat und weil wir ja irgendwie gegenseitig uns ja reiben und Liebe versuchen weiterzugeben und versuchen, den Nächsten zu verstehen, auch wenn das auch nicht immer einfach ist. Aber ja, auf jeden Fall hat Jesus mich frei gemacht von Zwängen und das war irgendwie auf jeden Fall eine geile Sache, so. Obwohl es manchmal auch immer noch wiederkommt und der Satan bietet einem das manchmal immer wieder an, so dass man dass man diesen Zwängen nachgeht oder so, und dann muss man standhaft sein oder dagegen anbeten und versuchen irgendwie, ja, sich nicht so davon beeinflussen zu lassen, sondern wie es hier steht halt so, ne, durch seine Wunden sind wir geheilt, so, dass wir uns das immer wieder klar machen und an unsere Heiligung glauben, so. Ja.
Halleluja.
Ich habe gestern ein total cooles Buch hier gekauft, Christus, unser Heiler. Das habe ich schon halb durch die Nacht.
Geil.
Das ist so geil. Ja, ich selber bin noch nicht geheilt. Ich habe was am Rücken halt so und schon viele Jahre. Aber ich habe erlebt, dass andere geheilt worden sind. Und ich habe immer geglaubt, so Heilung, das passiert irgendwo in Afrika oder Russland, aber nicht in Deutschland. Aber es passiert auch in Deutschland. Und da war so ein Typ, ich weiß überhaupt gar nicht, wie der heißt, ein Schwarzer aus Kenia. Und der sagte immer so, oh, it's so easy, it's so easy.
Charles Endifon, Endifon oder Andy, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Ja, Moment, erstmal müssen wir nochmal für dich klatschen.
Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass für mich zur Heilung auch dazugehört, zu lernen, diese leistungsunabhängige Liebe, also für andere zu empfinden oder auch für mich selber auch anzunehmen. Das finde ich wichtig, dass man nicht nur jemanden mag, der für einen arbeitet oder einem hilft, sondern eben auch leistungsunabhängig.
Amen. Ja, danke schön, dass du es jetzt nochmal am Mikro gesagt hast. Also, richtig klasse. Und also ich werde immer klatschen, wenn jemand hier nach vorne kommt. Ihr seid eingeladen, da mitzumachen. Ich finde das immer sehr wichtig, weil in der Gemeinde eigentlich ein Klima von absoluter Ermutigung herrschen sollte, was solche Sachen angeht. Und es ein wichtiger Schritt in den Weg ins Übernatürliche ist, dass wir die Erfolge von anderen Leuten feiern können, auch wenn das nicht unsere eigenen sind und wenn die vielleicht uns teilweise sogar recht klein erscheinen, aber dass wir uns richtig mitfreuen können, wie das jemand, wer weiß was, überwunden hat oder eine Erkenntnis gekriegt hat. Aber das ist echt ein Grund dafür, dass Gemeinde jubeln kann eigentlich. Und das gehört für mich auch so zu diesem ganzen Liebesding dazu. Also ich will mich über das freuen, was jemand anderes erlebt und das auch gerne körperlich zum Ausdruck bringen, indem ich meine Hände schmerzhaft aneinander schlage, um damit ein ermutigendes Geräusch zu produzieren. Und ich habe ja gestern schon gemerkt, dass ihr eure Klatschrechnung hier scheinbar nicht bezahlt habt und dann muss das vielleicht noch geschehen, dass hier richtig viel Applaus kommt. Sie ist ja genau. Wer hat sie bezahlt? Der Herr. Ja, ich bin auch total glücklich heute Morgen. Ich habe nämlich gerade mit meinem Freund und Co-Pastor Wolfgang telefoniert und wir hatten gestern den ersten Gottesdienst in unseren neuen Räumen und ich habe das große Opfer gebracht und bin trotzdem hier hingegangen, obwohl ich, ja. Na bitte, funktioniert doch fabelhaft. Nein, und er hat gesagt, es war richtig toll. Spitzenatmosphäre, gleich über 100 Leute da und ja, richtig, richtig toll. Mal, dass das morgen das Gleiche ist und wir dann schon gleich mit einem Sprung auf über 200 Gottesdienstbesucher kommen. Das wäre richtig schön. Wir haben ja zwei Gottesdienste und da noch eine ganze Menge Potenzial. Die Konzession wird sein für 650 Leute, die sich legal in diesen Räumen aufhalten können. Und ich hoffe mal, dass es dann wirklich gelingt, so innerhalb der nächsten 3 Jahre oder sowas die Hütte richtig voll zu kriegen. Weil es da nämlich noch so eine Halle daneben gibt, die alte Kartbahn. Und die hätte ich auch irgendwie noch total gerne. Das sind, glaube ich, nochmal so 1000 Quadratmeter und grenzt genau irgendwie an unser Gebiet und wäre schön, uns da noch ein bisschen zu erweitern und dann Konferenzen machen zu können mit 2000 Leuten oder sowas und richtig großflächig Reich Gottes bauen. Nein. Vielleicht so in der ersten Zeit, wenn wir es noch nicht voll haben, kann man da noch mit Karts da durchkacheln oder so. Und das nächste ist dann, wie gesagt, noch so ein anderes, kleineres Gebäude daneben. Das hätte ich dann gerne für Büros und Kinderräume. Und dann ist noch so eine kleine Gartenlandschaftsbraterei dahinter. Und die hätte ich dann gerne für den christlichen Kindergarten, den wir auch noch gründen wollen. Ja, und danach gehört uns Remscheid. Und danach die ganze Welt. Ich hoffe, das ist nicht aufgenommen worden, nicht, dass mir da einer irgendwas jetzt in den Mund legen möchte. Ja, ich habe gestern viel weniger gesagt, als ich eigentlich sagen wollte. Deswegen ermutige ich euch doch, die Handouts euch mitzunehmen oder ja, mitzunehmen halt und durchzulesen. Dann könnt ihr den ganzen Rest da nochmal nachlesen, was ich eigentlich hätte sagen wollen, wenn ich nicht so lange an dem einen Thema beschäftigt gewesen wäre. Ich möchte euch nochmal eine extrem wichtige Internetseite ans Herz legen. Ihr habt ja wahrscheinlich alle Internet, oder? Nicht alle. Das ist abgefahren. Ja, gut, da kann man nichts machen. Aber vielleicht habt ihr ja irgendwelche Leute, die euch mal in ihr Internet gucken lassen. In ihr Internet gucken lassen. So, das ist in aller Bescheidenheit storch.jfrs.de, die wichtigste Internetseite überhaupt. Zumindest wenn man sich mit dem Thema Heilung beschäftigt. So der ganze andere Rest ist da etwas unterrepräsentiert. Ist mein Blog, da sind jetzt mittlerweile, glaube ich, 1200 Einträge drin, von denen also vermutlich die Hälfte mit dem Übernatürlichen in irgendeiner Weise zu tun haben. Und es ist auch eine sehr lange Heilungsreihe da drauf, also es gibt da einen Menüpunkt Heilung, da ist alles was drin, was in dem Blog über Heilung steht. Und da ist erheblich viel mehr auch drin, als das, was ich an diesem Wochenende hier jetzt lehren kann. Und wenn ihr euch weiter damit beschäftigen wollt, ist es vielleicht ein guter Einstieg. Sind auch viele Links da zu anderen Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen und zu Predigten und zu allem Möglichen. Also ich meine, so als Einstieg ist es wahrscheinlich wirklich gar nicht schlecht, irgendwie da sich mal ein bisschen zu tummeln, wenn ihr weiter in Heilung reinkommen wollt. Es geht mir jetzt heute in dem ersten Thema um die große Frage, ob Heilung wirklich Teil des Evangeliums ist oder nicht. Und ich möchte mal an einer Stelle anfangen, die auch nicht in den Handouts drin steht, aber wahrscheinlich auch irgendwo sich auf dieser Webseite befindet. Und ist mir gestern Abend in so einem Gespräch wichtig geworden, dass ich da noch drüber rede. Und dann die Nacht habe ich auch noch, ich weiß nicht, ob ich davon geträumt habe, aber ich habe auf jeden Fall drüber nachgedacht, noch so beim Einschlafen. Und heute beim Aufwachen war es immer noch präsent. Und dann dachte ich, okay, das könnte eventuell sein, dass der Herr mich da auf etwas stoßen möchte. Und dann möchte ich auch gerne irgendwie darüber reden. Es gibt eine sehr gefährliche und falsche Art, wie man auf Theologie kommt. Nämlich, dass man einen Einzelfall nimmt und an diesem Einzelfall meint, ein geistliches Prinzip zu finden. Das ist im Heilungsbereich, kommt das ganz oft vor, dass jemand einen Verwandten hat, oft ist das eine Oma. Und diese Oma ist der hingegebenste Mensch, den man sich überhaupt vorstellen kann und ist extrem Jesus-mäßig und hat ihr ganzes Leben ihren Zehnten gegeben, hat im Kirchenchor gesungen, hat jede Menge Kuchen gebacken, war auf jeder Gemeindeveranstaltung, hat ein absolut herzliches Wesen und ist ein total klasse Christ. Und diese Oma hat Krebs. Der geht es richtig schlecht und es geht aufs Ende zu, sie hat schlimme Schmerzen. Und sowohl sie selber, die schon so viele Gebetserhörungen erlebt hat, hat schon dafür gebetet, als auch irgendwie der Pastor und die ganze Gemeinde. Und es ist sogar dafür gefastet worden. Und diese Oma wird nicht gesund. Dann liegt der Schluss nahe und wird auch tatsächlich oft gezogen, dass es nicht sein kann, dass es Gottes Wille ist, Menschen heute noch zu heilen, wenn doch diese jesusmäßige Oma ihren Krebs nicht losgeworden ist. Und solche Erfahrungen imprägnieren ganz viele von uns, weiter in diesen Heilungsbereichen, in das Übernatürliche reinzugehen, weil die Erfahrungen so stark sind und so einen prägenden Einfluss auf uns haben, dass wir es uns einfach nicht mehr vorstellen können, dass es auch heute, 2009, immer noch Gottes Wille ist, Menschen zu heilen. Und es ist eigentlich nicht möglich, von einem Einzelfall aus darauf zu schließen, was Gott generell machen möchte. Du wirst genauso viele Omas finden, die trotzdem geheilt worden sind. Vielleicht nicht in deinem Umkreis, aber wenn du genug nachforschst, dann wirst du mit absoluter Sicherheit welche finden. Und es ist niemals möglich, einen Schluss zu machen vom Einzelfall auf das Gesamte. Da gibt es sogar eine philosophische Regel zu. Das Ding heißt dann Pass pro Toto Schluss. Musst du euch nicht merken, ist eigentlich ein total überflüssiges Fremdwort. Aber es ist auf jeden Fall schon in der Philosophie irgendwie etwas total Ungültiges. Du kannst das nicht machen. Das ist das Gleiche, als wenn du nur einen Cent hast und sagst, das ist Geld. Und du sagst, Geld ist immer rund, immer aus so einer Kupferlegierung, hat immer eine Eins da, hat immer die gleichen Riefen am Rand, hat immer irgendwie die gleiche, was hat ein Cent hinten drauf? Ich hätte gesagt, Eichenlaub. Haben wir noch Eichenlaub hinten drauf? Keine Ahnung, ich weiß es auch gar nicht, ich weiß es echt gar nicht. Also hat jedenfalls immer irgendwie so das Gleiche hinten und dann kriegst du irgendwann so einen 1000-Lire-Schein und sagst, das kann kein Geld sein. Okay, gibt auch andere Argumente dafür, dass 1000 Lire Geld sind. Aber du sagst, das kann kein Geld sein, weil das ist nicht rund, das ist nicht aus Kupfer, das hat nicht diese Prägungen, unmöglich, dass es Geld ist. Und eigentlich schließt man andersrum und sagt, Geld ist ein Zahlungsmittel, das gilt in einem bestimmten Währungsraum, damit kann man Sachen kaufen und so kann man eine Definition für Geld geben. Und du würdest Geld erkennen, irgendwie ganz egal, was draufsteht, egal ob es ein Schein ist oder eine Münze ist, egal ob es 1000 Jahre alt ist oder völlig aktuell, du kannst erkennen, dass es Geld ist. Und das heißt es, dass man vom Allgemeinen dann auf das Spezielle schließt. Und das ist genau das, was wir machen wollen. Wir wollen vom Allgemeinen, nämlich von dem, was Gottes Wort her sagt, auf das Spezielle schließen und wollen nicht so Theologie betreiben, dass unsere Erfahrung letzten Endes wichtiger ist als das, was in Gottes Wort steht. Denn letzten Endes heißt es genau das, wenn ich sage, dass das, was ich erfahren habe, anders ist als Gottes Wort und dass deswegen Gottes Wort nicht so sein kann, wie es da steht, dann steht meine Erfahrung über dem, was Gott sagt. Und das lehne ich zumindest total ab. Also das Ziel muss eigentlich sein, unser Leben muss sich dem Wort Gottes angleichen und nicht das Wort Gottes muss durch Auslegung dahin gezwungen werden, dass es unserer Erfahrung entspricht. Das wäre total falsch. Und wir haben gestern geredet über Paulus und ich wollte da ein bisschen was zu Paulus und seinem Stachel sagen, bloß eine ganze Kleinigkeit ist auch nicht in euren Handouts drin, könnt ihr dann auch nochmal im Internet nachlesen. Weil ich einfach merke, dass das irgendwie so ein ganz großes Ding ist, das bei vielen von uns vor einer ordentlichen, gesunden Heilungstheologie steht, weil wir so geprägt sind damit, dass Paulus krank gewesen ist, dass wir komischerweise immer in unserem Kopf sagen, wenn Paulus schon krank gewesen ist und nicht geheilt worden ist, wer bin ich dann, dass ich erwarte, dass Gott mich heilt? Wenn er schon den Überapostel nicht geheilt hat, dann wird das bei mir ja wahrscheinlich noch sehr viel weniger machen als bei Paulus. Und eigentlich wäre es von dem, was ich gerade gesagt habe, völlig egal, ob Paulus geheilt worden ist oder ob er krank gewesen ist oder nicht, weil ja das Zeugnis eines einzelnen Menschen nicht Gottes Wort außer Kraft setzen kann. Und wenn Gott sagt, dass wir in den Wunden Jesu geheilt sind, dann ist es eigentlich für uns egal, ob Paulus dahin gekommen ist, dass er diese Heilung in seinem Leben erlebt hat oder ob er sie nicht erlebt hat. Es wird nicht das außer Kraft setzen, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und dennoch möchte ich da mal so ein bisschen drauf eingehen, weil ich so das eigentlich in vielen Heilungsseminaren gemerkt habe, dass es einfach so eine innere Barriere aufbaut und wir eine so starke theologische Prägung da haben, dass ich gerne mal etwas entgegenwirken möchte. 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9. Ihr könnt gerne mitlesen, falls ihr Bibeln dabei habt. Ich habe da nichts zu verbergen. Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht erhebe oder überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen. Ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Ist eine Stelle, die wird seit wahrscheinlich 2000 Jahren ausgelegt, also seit der 2. Korintherbrief geschrieben ist, gibt es darüber Theologie und Auslegungen. Und im Laufe von 2000 Jahren Kirchengeschichte haben sich einige absolut abstruse Erklärungsversuche angesammelt, was denn eigentlich dieser Stachel im Fleisch sein kann. Die absurdeste Erklärung, mit der möchte ich anfangen, weil sie so den größten humoristischen Gehalt hat, das ist, dass diese Stelle beweist, dass Paulus doch verheiratet war. Und dass seine ganze negative Einstellung zur Ehe halt daher kommt, irgendwie, dass er seine Frau als einen Stachel in seiner Seite erlebt hat, die seinen Dienst nicht unterstützt hat, sondern ihm einfach nur Stress gemacht hat. Und er jetzt allen Leuten empfiehlt, Leute, heiratet auf keinen Fall. Irgendwie guckt auf mein Beispiel, so möchte keiner leben. Also bleibt am besten ledig. Es ist zum Glück eine Außenseiter-Theologie, also nichts, was besonders oft vertreten wird. Ich kannte also tatsächlich mal jemanden, der nachweislich dafür gebetet hat, dass Gott ihm seine Frau wieder nimmt, aber das ist auch nicht so erhörlich gewesen. Es gab interessanterweise sogar mal, das ist eine absolute Randbemerkung, aber es gab sogar mal Prozessanstrengungen da, weil jemand ein Gebet in der Kirche gehört hat, wo jemand gebetet hat, dass Gott auch seine Frau irgendwie von ihm nehmen würde, durch plötzlichen Tod oder etwas Ähnliches. Und der Mensch, der das mitgekriegt hat, ist dann zur Polizei gegangen und hat also versucht, ihn zu verklagen wegen übernatürlichen Mordversuches. Aber soweit ich weiß, ist die Klage auch abgewiesen worden, weil man ja halt da nicht juristisch an einen Gott glaubt. Zweite Theorie ist, dass Paulus wohl doch irgendwie ein ziemliches Sündenproblem möglicherweise gehabt hat, was man dann meistens auf seine Ehelosigkeit bezieht. Also dann halt implizit sagt, Theologen sprechen sowas natürlich nicht so richtig klar aus, aber dass Paulus wohl doch gelegentlich eine manuelle Übersteuerung vorgenommen hat, um da mit seinem Geschlechtstrieb klarzukommen. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber das führte bei einigen Gründungsvätern von Klöstern halt irgendwie auch zu Überlegungen, wie man Sexualmoral im Kloster leben kann. Also das war schon mal eine Theorie, die etwas öfter vertreten worden ist und in manchen Kreisen relativ wichtig tatsächlich geworden ist. Eine große Theorie ist, dass Paulus krank gewesen ist, und das ist eben das, was die meisten von uns wahrscheinlich geprägt hat, weil es so eine vorherrschende Theorie ist, also was ich quasi überall höre, was in ganz vielen Auslegungen ist, ist, dass Paulus wahrscheinlich selber eine Krankheit gehabt hat. Und darin gibt es dann zwei weitere klassische Auslegungen, denn wenn man sagt, dass Paulus krank war, dann muss man ja auch rausfinden, welche Krankheit Paulus hat, um da die These entsprechend erhärten zu können. Und so gibt es da zwei Theorien. Die eine ist, dass Paulus ein Augenproblem hatte, was möglicherweise mit seiner Bekehrung zusammengehangen hat, weil er da ja das helle Licht gesehen hat und vom Pferd gefallen ist oder von seinem Reittier, Esel, keine Ahnung, was auch immer. Und dass da vielleicht was übrig geblieben ist und er nicht vernünftig lesen und schreiben konnte, weil er fast blind gewesen ist. Das glaube ich auch nicht, weil ja Hananias dann auch für ihn gebetet hat und die Blindheit ist von ihm genommen worden. Und diese Auslegung stützt sich auch hauptsächlich auf eine Stelle im Galaterbrief, Galater 6, Vers 11 müsste das sein, keine hundertprozentige Garantie, wo Paulus sagt, dass er selbst mit großer Hand diesen Brief schreibt, oder manche Übersetzungen übersetzen sogar mit großen Buchstaben und verstehen das so, dass Paulus halt halb blind den Brief geschrieben hat und deswegen Schriftgröße 35 oder sowas verwendet hätte, wenn er einen Computer gehabt hätte und eben dann super groß geschrieben hat. Das halte ich auch für extrem unwahrscheinlich, weil Papier damals einfach schon extrem teuer gewesen ist und ich mir nicht vorstellen kann, dass er dafür so einen langen Brief wie den Galaterbrief mit 6 Kapiteln, also auch ausgedruckt eine ganze Menge, dass er da super viel Papier verquast hätte, weil er so groß geschrieben hat. Also das finde ich ganz komisch. Und man könnte es vom Griechischen her auch so verstehen, also es wäre der gleiche Wortsinn, dass er nicht sagt, ich habe euch mit großen Buchstaben geschrieben, sondern guckt mal Leute, wie viele Buchstaben ich euch geschrieben habe. Schaut mal, was für ein langer Brief das geworden ist, den ich hier an euch gerichtet habe. Und so würde ich es dann eher verstehen. Die zweite Krankheitstheorie geht davon aus, dass Paulus Epilepsie gehabt hätte. Und gründet es darauf, dass er halt dreimal zum Herrn gebetet hat und Epilepsie als eine Anfallkrankheit, so heißt das nicht, eine Schubkrankheit, also als eine Krankheit, die nicht immer spürbar ist, aber dann halt manchmal doch so einen Ausbruch hat, dass es ja das sein könnte, dass er drei große epileptische Anfälle hatte und dann dagegen gebetet hat. Und gründet es auch noch darauf, das ist auch im Galaterbrief, Galater 1, Vers, ich weiß nicht mehr irgendwas, wo er sagt, ich bin das erste Mal, als ich zu euch gekommen bin, war ich in Schwachheit und ich war krank und ihr habt nicht vor mir ausgespuckt. Und damals war man noch etwas anders drauf im Umgang mit Kranken und vor Epileptikern hat man also tatsächlich ausgespuckt. Und das gilt dann so als weiteres Indiz dafür, dass es vielleicht Epilepsie gewesen sein könnte. Ich glaube auch das nicht, denn wenn du es mal nachliest, so von den Reisen des Paulus, ja, dann sieht es so aus, als ob Paulus kurz bevor er zum ersten Mal nach Galatien gekommen ist, um in den Gemeinden zu predigen, gesteinigt worden ist. Das steht in der Apostelgeschichte. Und er ist also so übel gesteinigt worden, dass man ihn als tot liegen gelassen hat. Also sie haben so viele Steine draufgeworfen, dass sie nachher dachten, der Typ ist hin. Offensichtlich war er aber nicht hin, sondern er ist aufgestanden und ist dann einige Dutzend Kilometer weit gelaufen bis zu der Gemeinde, wo er dann gepredigt hat. Und ich kann mir also extrem gut vorstellen, dass der Mann noch ganz schön zermatscht ausgesehen hat, irgendwie nach dieser Tortur. und dass er deswegen da in großer körperlicher Schwachheit und mit viel Leiden zu den Galatern gekommen ist, weil er einfach vorher eine Steinigung hinter sich hatte. Also ich habe das zum Glück selber noch nicht erlebt, aber ich finde die Geschichte total abgefahren. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Ne? Du bist irgendwie so eine Behörde und du willst irgendwie diesen fiesen Christen fertig machen, der da irgendwie die ganze Zeit in deiner Stadt irgendwie da Furore macht und dann versuchst du den echt mit allem umzubringen und schmeißt Steine drauf und am Ende irgendwie fasst du an die Halsschlagader und du denkst, der Typ ist beseitigt und kaum drehst du dich um, wie in so einem schlechten Zombie-Film, irgendwie die Steine gehen zur Seite und Paulus steht wieder auf, das Auge hängt noch raus und, und geht nach Galatien und predigt weiter. Alles ist so geil. Ihr müsst mal nachlesen, das ist auch jetzt ein bisschen off-topic, aber so die Geschichte von Johannes. Johannes ist ja der einzige von den Jüngern, der eines natürlichen Todes gestorben ist, wenn auch in der Verbannung. Und die Kirchengeschichte schreibt also einiges darüber, dass man vorher versucht hätte, ihn umzubringen und es einfach nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob das Legende ist oder ob das tatsächlich passiert ist, aber eine Geschichte geht halt so, dass man ihn auch in einen Topf voll siedendem Öl gesteckt hat, um ihn da zu frittieren. Und er ist völlig unbeschadet wieder rausgegangen, was dann wohl die Römer irgendwie so sehr verzweifelt hat, dass sie gesagt haben, okay, tot kriegen wir den nicht, also verbannen wir ihn nach Patmos, dann kann er uns wenigstens hier nicht mehr stören. Und dann war er auf der Insel Patmos und ist da eines natürlichen Todes gestorben. Also wir wissen nicht genau, was dieser Stachel ist, aber Paulus gibt ja doch eine kleine Definition und sagt irgendwie, dass das, was ihn quält, ein Engel Satans ist, der ihn mit Fäusten schlägt. Und das heißt immerhin schon mal eines, dieser Stachel ist nicht von Gott, sondern es ist was Böses. Es ist etwas vom Teufel. Ist etwas, wogegen er beten konnte. Und es ist nichts, was er in irgendeiner Weise angenommen hat, sondern Paulus hat dagegen gekämpft. Er wollte es nicht sein Leben lang ertragen und hat nicht gesagt, okay, ist halt da, muss ich mit leben, sondern er war dagegen, hat dreimal ernstlich zu Gott gebetet. Vielleicht hat er nachher sogar noch einige Mal irgendwie gebetet, dass es weggeht, aber er hat sich nicht damit arrangiert und war nicht zufrieden damit, dass es da war, sondern er wollte etwas dagegen tun. Und das heißt schon mal gleich, da kommen ganz viele Erklärungen zu und wahrscheinlich ist da eine Frage dabei. Und das gräbt so einer Theologie das Wasser ab, nämlich, dass Gott dir eine Schwierigkeit ins Leben gibt, um zu verhindern, dass du dich in irgendeiner Weise überhebst. Und es gibt ja viele von uns, die genau das sagen. Und die sagen, ich habe eine Schwierigkeit in meinem Leben und Gott sei Dank, dass die da ist, denn die ist nur dafür da, damit ich auf dem Boden der Tatsachen bin und nicht total abdrehe. Das kann nicht sein, wie dass Gott dir etwas gibt, damit du nicht abdrehst. Und selbst wenn es so wäre, und bewusst konjunktiv, bei Paulus war es so, dass er große Offenbarungen hatte. Und vermutlich größere Offenbarungen als irgendjemand, der hier im Raum war. Er schreibt kurz vorher, ich meine, das wäre auch noch im 2. Korintherbrief, dass er jemand kannte, der, ich weiß nicht mehr genau, ob im Fleisch oder im Geist bis in den dritten Himmel entrückt worden ist und vor dem Thron Gottes gestanden hat und unaussprechliche Dinge gehört hat. Und ich kenne buchstäblich keinen Theologen oder Bibelausleger, der nicht absolut davon überzeugt ist, dass Paulus da von sich selber redet. Und ich glaube das auch. Ich glaube, das sind so die großen Offenbarungen, die Paulus hatte, die waren in der Kategorie, ich bin im Himmel gewesen. Ich habe Gott selbst auf seinem Thron gesehen. Ich habe diese komischen Worship-Engel gesehen mit den Gesichtern vorne, hinten und an der Seite und den Baum des Lebens, der da im Paradies wächst und da Blätter zur Heilung der Nationen dienen und alle diese abgefahrenen Sachen in der Offenbarung, das hat er alles gesehen. Und das sind wirklich große, große Offenbarungen. Und wenn dann jemand, der gerade mal erkannt hat, dass Jesus der Herr ist, dann für sich in Anspruch nimmt, dass er irgendwo einen Stachel hat, um demütig zu bleiben, dann halte ich das für falsch. Das kann nicht sein. Also da musst du erstmal ein paar weitere Offenbarungen kriegen, um überhaupt in die Paulus-Kategorie zu kommen. Und überhaupt, wenn wir haben als Christen noch so einen negativen Blick auf die Sache. Ne? Wir lesen den Stachel, aber wir sehen nicht die Offenbarung. Und eigentlich sollte es doch so sein, dass wir uns alle danach sehnen, auch mal in den dritten Himmel entrückt zu werden und vor dem Thron Gottes zu stehen und nachher nicht mehr zu wissen, ob das körperlich gewesen ist oder im Geist, weil das so eine intensive Offenbarung gewesen ist, das sollte uns viel mehr interessieren als so eine Stachelsache. Also ich will diese Offenbarungen haben und den Stachel, der ist mir erst einmal total egal. Im Griechischen ist es so, dass es eigentlich eine Passivkonstruktion ist, und das ist scheinbar nicht so ganz leicht zu übersetzen. So einige Bibelübersetzungen sind im Deutschen näher dran als andere. Aber eigentlich heißt es nicht, dass ihm ein Stachel gegeben wurde, damit er sich wegen der Offenbarungen nicht erhebt. Sondern eigentlich ist es eine Passivkonstruktion, die sagt, dass der Stachel da ist, damit er wegen der Offenbarungen, die er hat, nicht überhoben wird. Also nicht, dass er sich selber nicht überhebt, sondern dass andere ihn nicht überheben werden. Und meine Theorie ist, und die meine ich auch ganz gut abdecken zu können, dass der Stachel im Fleisch Verfolgung gewesen ist. In diesem ganzen Kapitel im 2. Korintherbrief redet Paulus über Verfolgung. Er redet darüber, dass er so und so viele Peitschenschläge gekriegt hat, da in Schiffsnot, in Seenot auf dem Wasser getrieben ist, dass er im Gefängnis gewesen ist und all das. Und dann redet er über seinen Stachel. Und meine Theorie ist, dass Paulus überall, wo er hingekommen ist, wegen seiner großen Offenbarungen absolute Menschenaufläufe produziert hat. Und alle Leute wollten gerne wie das haben, was Paulus haben wollte. Und jetzt kommt der Teufel ins Spiel und sagt, okay, ich kann diesen Paulus nicht stoppen, egal was ich mache. Irgendwie, der ist nicht ertrunken, der ist bei den Steinigungen, ist er immer noch ganz gut weggekommen und der lebt immer noch. Und was er dann gemacht hat, ist, dass er dafür gesorgt hat, dass überall, wo Paulus war, auch gleichzeitig Verfolgung gekommen ist. Und dass die Leute, die Paulus gesehen haben, sich sehr, sehr gut überlegt haben, auf der einen Seite, wir wollen das, was er hat, aber auf der anderen Seite, das Leben, das er führt, das wollen wir auf keinen Fall. Und dass er auf diese Weise Leute davon abgehalten hat, Paulus nachzufolgen und das Evangelium anzunehmen, weil ein so starkes Gegengewicht von Verfolgung da war, dass man sich nicht sicher war, ob man das Gute von Paulus haben wollte, weil das Schlechte auch immer noch da ist. Und das ist ja auch eine Erfahrung, die wir bis heute machen und die vielleicht sogar einige von uns hier nochmal machen werden, dass je mehr Kraft da ist und je mehr Offenbarung und Herrlichkeit da ist, umso mehr kommt auch Verfolgung. Das ist die ganz große Lektion eigentlich in der Apostelgeschichte, dass ein Zuwachs an Kraft immer ein Zuwachs an Folter, Leid und Gefängnis gebracht hat. Und tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber das ist ganz einfach so. Wenn es hier mal losgehen wird, dass richtig Gottes Kraft da ist und Leute reihenweise aus Rollstühlen aufstehen, dann wird es garantiert einiges an extrem negativer Presse geben. Dann werden sicherlich ein paar Zeitungen sagen, oh, super, was da passiert. Aber es werden auch die anderen Zeitungen kommen, die sagen, Scharlatanerie. Die haben Leute, die setzen sie in Rollstühle und dann stehen die da auf, obwohl die kerngesund eigentlich vorher waren. Und es wird genug Leute geben, die richtig Front dagegen machen und es wird einiges an Stress geben. Kleinen Moment, ich muss immer durch das Thema durchkommen. Und das ist eine Sache, worauf man sich einstellen kann. Und Paulus ist mehrmals zu Gott gegangen und hat gesagt, hey, kannst du mich nicht davon befreien? Das würde doch auch evangelistisch Sinn machen. Es würden ja viel mehr Leute dann auch zum Glauben kommen. Und ich glaube, dass Gott das Gebet deshalb nicht erhören konnte, weil es eigentlich nur aus der Welt zu schaffen wäre, indem man die Menschen aus der Welt schafft, die verfolgen. Und Paulus war ja selber einer von denen. Kann man in der Apostelgeschichte nachlesen. Er war ja einer von denen, die Christen verfolgt haben, die jede Menge Leute ins Gefängnis geworfen haben und sogar umgebracht hat. Und er war ja jemand, der die Gemeinde verfolgt hat. Und im Grunde genommen war er damals einer von den Leuten, die er jetzt nicht mehr in seinem Dienst haben wollte. Aber Gott hätte es auch damals nur stoppen können, indem er Paulus rausgenommen hätte. Und das wäre natürlich ziemlich blöd für Paulus gewesen. Und so ist das etwas, was zu unserem Leben einfach dazugehört. Die erste Prophetie, die Paulus gekriegt hat, total negativ. Gott hat zu Hananias gesagt, dieser Mann ist mein ausgewähltes Werkzeug. Ich will ihm zeigen, was er zu leiden hat, um des Evangeliums willen. Halleluja. Ich meine, stell dir vor, du wirst gerade Christ und dann kriegst du eine Prophetie von deinem Gemeindeleiter oder Pastor Greisto Grande und er sagt dir, willkommen im Reich Gottes, Gott wird dir zeigen, wie viel du noch zu leiden hast. Ups. Und trotzdem ist es so. Es gibt eine Verheißung im Timotheus, die liest man nicht als Verheißung, aber eigentlich ist sie eine. Und die heißt, alle, die gottselig leben wollen, werden verfolgt werden. Gehört einfach dazu. Und das letzte Argument, warum ich dafür plädiere, dass es Verfolgung ist, das Wort für Stachel im Griechischen ist Skolops, müsst ihr euch nicht merken. Aber wenn ihr es mal nachlest, dann taucht das im Neuen Testament nur das eine Mal auf, also nur an dieser Stelle 2. Korinther 12. Aber es taucht noch dreimal im Alten Testament auf und da ist immer wieder von die Rede, dass Völker, die Israel nicht ganz vertrieben hat aus dem gelobten Land, ihm zu Stacheln in der Seite geworden sind oder zu Dornen in den Augen. Da gibt es verschiedene Formulierungen und es ist da immer an diesen Stellen das Wort Skolops, genau wie eben da in dieser Stelle. Und das Schrift spricht halt immer davon, dass ein Feind da ist, der von außen stört. Also denke ich mal, dass die Leute, die es damals gehört haben, in der Originalsprache und das Alte Testament auch in der Sprache kannten, es gab ja eine griechische Übersetzung, dass denen eigentlich schon klar gewesen ist, Skolops habe ich dreimal gelesen und es hat immer irgendwie etwas mit Verfolgung und mit Stress zu tun. Okay, du warst zuerst, hat sich erledigt, dann du. Ja, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich, ist es sehr komplex. Also man kann es ja immer ganz schlecht sagen, wie ob es jetzt der Teufel ist oder irgendwie etwas in uns. Und das ist ja auch so von der Bibel, dass der Teufel mit unserer menschlichen Natur zusammenarbeitet. Also dass man es immer nicht auseinanderdröseln kann. Also ich bin schon der Überzeugung, wie das sagen wir mal, Christen, die mehr in dieser Herrlichkeit leben und arbeiten, auch dämonisch mehr Aufmerksamkeit zuteil wird. Also dass da immer auch wie so eine satanische Komponente bei ist. Aber es wird auch immer irgendwie etwas mit Neid zu tun haben und mit irgendwelchen persönlichen Gefühlen, Verletzungen oder sonst irgendetwas. Also man wird es wahrscheinlich nicht auseinanderhalten können. Aber da Paulus ja redet ja im Epheser 6 irgendwie auch darüber, dass sehr vieles von dem, was wir als natürlich empfinden, eigentlich auch dämonisch inspiriert ist. Und so gehe ich mal davon aus, dass da auch ein starker Anteil irgendwie an satanischen Einflüssen bei sein wird. Ja, da komme ich heute Nachmittag noch zu, ob und wie Satan an der Entstehung des Leids beteiligt war. Also klar, er war... Ach, Neid. Schon, ich habe Leid verstanden. Ja, weiß ich nicht. Ich schätze, man kann auch so aus sich selber neidisch sein. Also ich stelle mir den Menschen so schlecht vor, dass wir da für die meisten Sachen auch gar keine Hilfe brauchen. Und dass wir es hinkriegen würden, alleine neidisch zu sein und rachsüchtig und sonst etwas. Aber das kann man natürlich auch sicherlich völlig unterschiedlich sehen. Und ich weiß, wenn jetzt hier irgendwie so einer von den großen Dämonenleuten stehen würde, Derek Prince oder so, der würde sagen, natürlich alles ist der Teufel. Und würde so gut argumentieren, dass ich fast seiner Meinung wäre, wenn ich nicht schon eine andere mitgebracht hätte. Ja. Oh, das sind jetzt die ganz einfachen Fragen, die hier gerade kommen. Also ich habe mich ehrlich gesagt nicht besonders viel mit dem Teufel beschäftigt, weil ich Wichtigeres zu tun habe, als mich mit ihm auseinanderzusetzen. Aber meine Theorie an dem Punkt ist, also gibt ja so ein paar alttestamentliche Stellen, die jetzt auf den Teufel ausgelegt worden ist, und die sagen ja eigentlich aus, dass er ein ganz normales Geschöpf war und ein Lobpreisengel und eigentlich die ganze Zeit ziemlich fit gewesen ist, bis er dann neidisch wurde auf Gott und sich dann versucht hat, über Gott zu erheben und dann da gefallen ist. Also scheint es mir so, dass Gott ihn geschaffen hat als ein ganz normales Geschöpf und er eigentlich auch auf der guten Seite gewesen ist, aber dass er dann irgendeine Art von Versuchung zum Opfer gefallen ist und sich gegen Gott erhoben hat und dann rebelliert hat. Also würde das immer noch heißen, dass Gott eine vollkommene Schöpfung geschaffen hat, aber dass eben es in dieser vollkommenen Schöpfung auch Raum dafür gab, irgendwie von ihm abzufallen, und es Entscheidungsmöglichkeiten gegeben hat, und dass der Teufel nicht als böses Wesen geschaffen worden ist, sondern eben dann dazu geworden ist, indem er rebelliert hat. Ja, während wir reden, suche ich hier mein Skript für heute und ich habe es nicht mit. Nee, ich habe mir gestern so ein Blatt ausgeheftet. Und das habe ich verloren. Ach nee, da ist es ja. Okay, ich habe es gefunden. Braucht ihr vielleicht eine kleine Pause? Wir sind ja jetzt schon so ein bisschen dran. Gibt es Raucher unter euch? Okay. Ist jetzt 12.03 Uhr, dann machen wir bis 11:45 Pause und ihr könnt rauchen, Kaffee trinken und urinieren. In dieser Reihenfolge.